Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
In gewisser Weise war die Heimniederlage unserer TSG folgerichtig, denn mit Mainz 05 hat eine der formstärksten Mannschaften der ganzen Liga aktuell gegen eine der formschwächsten Mannschaften der Liga, nämlich unsere, gewonnen. Allerdings sollten wir es uns wahrscheinlich nicht so einfach machen. Jonas, unser Cheftrainer Christian Ilze hat den Begriff Ergebniskrise in den Mund genommen. Ist es aus deiner Sicht eine Ergebniskrise oder könnte man auch Begriffe wie Formkrise oder vielleicht auch Selbstvertrauenskrise benutzen? Also was würdest du da in den Vordergrund rücken? Ich habe das Gefühl, dass Ilze ja nicht nur, aber hauptsächlich die These damit aufstellt, dass eben ja eine Kleinigkeiten fehlen. Wie siehst du es?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ist so ein bisschen Wortakrobatik, die Ilze da benutzt. Meiner Meinung nach gibt es sowas wie Ergebniskrise nicht. Also wenn du über Wochen, das kann dir vielleicht mal ein oder zwei Spiele passieren, aber wenn du jetzt so wie wir, wirklich über Wochen, wir haben jetzt 6 Spiele gehabt, 1 davon gewonnen und das war eine sehr komische Leistung gegen Heidenheim. Ne, wo wir uns auch nicht mit Ruhm bekleckert haben. Das heißt, das letzte richtig überzeugende Ergebnis ist Ewigkeiten her. Das war das 13-0 gegen Freiburg. Und wenn du über so viele Wochen keine Ergebnisse holst, dann ist es nicht nur eine Ergebniskrise. Ich merke es tatsächlich, weite Teile der Mannschaft, gerade hinten in der Defensive, sind verunsichert. Wir haben nicht mehr die Leichtigkeit. Wir haben nicht mehr die Effizienz vorm Tor. Und da einfach nur zu sagen, wir machen alles richtig, aber das Quäntchen Glück fehlt, damit macht man sich's zu einfach. Und ich glaube, Ilze intern sieht es auch nicht genauso.
Ja, absolut. Und ich glaube, man muss natürlich ehrlich mit sich sein. Auch Fußball ist manchmal kompliziert. Wahrscheinlich liegt das jetzt an ganz vielen verschiedenen Gründen, an ganz vielen verschiedenen Ursachen. Ich finde schon, dass man bei dem Spiel jetzt auch sagen muss, dass Mainz eben massiv Rückenwind hat, dass so diese Spielweise von Urs Fischer, der, glaube ich, keiner besonders gerne zuguckt, funktioniert und dass es für Mainz auch um viel geht. Ich würde sagen, Mainz hat mit diesem Sieg den Klassenerhalt geschafft. Das wussten sie, glaube ich, auch intern. Sie haben jetzt richtig großes Puffer auf Platz 16. Das gibt natürlich Auftrieb und wir sind eben durch die letzten Wochen verunsichert. Das ist ein Teil der Wahrheit, aber das ist vielleicht trotzdem nur ein kleiner Teil der ganzen Geschichte. Natürlich könnte man auch über Themen wie Effizienz reden, über Abdullahu und man muss natürlich auch ehrlich sein, Ilze spricht natürlich auch konkrete Sachen an. Was ich, glaube ich, meinte und unser Bruder auch in den letzten 3 Spielen ungefähr, man hat das Gefühl, dass die tatsächlich Boxverteidigung gerade bei hohen Bällen ein zunehmendes Problem wird, ohne dass man das so richtig erklären kann.
Ja, was ja eigentlich sehr kurios ist, weil wir ja eigentlich auf dem Papier relativ kopfballstarke Spieler da hinten haben. Ne? Mit Bernardo hast du einen Linksverteidiger, der eigentlich quasi von der Statur ein Innenverteidiger
ist.
Verliert da lächerlich das Kopfballduell gegen Philipp Tietz. Über Foul brauchen wir da meiner Meinung nach nicht reden. Ja. Da ist ein ganz kleiner Kontakt Minimal. Und der Rest ist einfach nur geschauspielert. Da muss man so ehrlich sein. Dann mit Kabak hast du gerade offensiv einen der kopfballstärksten Spieler der gesamten Liga. Nicht, weil er riesig ist, sondern einfach nur wegen Wille. Und das sollte ja eigentlich schon reichen. Und Ranac und Haidari sind ja jetzt auch nicht gerade auf den Kopf gefallen. Deswegen, es ist einfach so ein bisschen Zuordnungsprobleme. Wir haben, ich weiß nicht, woran es genau liegt. Ich kann jetzt nicht alles einfach nur auf Abdullahu schieben. Aber ich glaube tatsächlich, dass schon Abdullahu ein gar nicht so kleines Puzzleteil dieses Problems ist. Und es klingt hart, weil wenn wir jetzt sagen, dass ein 21-Jähriger quasi unsere gesamte Viererkette plus Mittelfeld in der Hand hat, dann ist es natürlich sehr, sehr hart. Aber ich neige dazu zu sagen, dass Abdullahu, wie wir es schon immer gesagt haben, gerade im Aufbau unser wichtigster Mann ist. Dadurch overpacen wir nicht, dadurch behalten wir oftmals den Ball. Der ist einfach der Taktgeber dieses Spiels. Und der fehlt uns momentan komplett. Weil Burcha ist ein ganz, ganz anderer Spielertyp. Viel, 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 viel hektischer, viel, viel ehrgeiziger, viel, viel aggressiver. Also ehrgeizig meine ich jetzt im Sinne von, der ist nicht so überlegt wie ein Abdullahu. Und den dann auf diese Position zu stellen, das macht das ganze Spiel eben hektischer. Und das funktioniert halt einfach deutlich schlechter. Und deswegen hoffe ich sehr, dass Abdullahu nächste Woche wieder komplett zurück ist. Er wurde ja eingewechselt, aber da war das Schiff eigentlich schon untergegangen. Deswegen, so einen Spieler brauchst du von Anfang an und dann hoffe ich, dass das zumindest ein Puzzleteil davon ist, dass es wieder bergauf geht.
Ja, und ne, jetzt lass uns nochmal ganz kurz aufs Personal gucken. Also wenn ich mir die Aufstellung anschaue, wir können ja alle mal kurz zusammen drauf gucken, wie sie war gegen Mainz, wie sie auch am Spieltag davor war. Mir gefällt die Kombi Prömel, Burcher, Prass gar nicht. Egal ob auf dem Feld oder in der Theorie. Beides gefällt mir nicht. Und dann kam ja noch das Problem dazu, wir haben glaube ich drüber gesprochen, aber natürlich unter vier Augen, dass auch Touré völlig rausgenommen wurde aus dem Spiel. Ne, dann hast du also quasi so eine Reihe Prömel, Burcher, Prass, die jetzt alles andere als Spielmacher sind, ne? Und dann hast du noch einen Touré, der eben rausfällt, der keinen guten Tag hatte, zum Teil eben auch von der Mainzer Verteidigung aus dem Spiel genommen wurde und Mainz stand ja auch relativ tief und dann geht halt gar nichts mehr. Also auch ein Mangel an Kreativität, man sieht es auch sowohl gegen Leipzig als auch gegen Mainz, kaum klare Torchancen, ganz, ganz deutlich. Und natürlich wäre jetzt das einfachste Rezept zu sagen, aber ich werfe es einfach mal in den Raum. Ja, dann kann man ja einem Kramaric oder vielleicht sogar einem Damar mal mehr Spielzeit geben. Das ist natürlich sehr, sehr simpel. Aber meine Hauptthese wäre, glaube ich, Prömel, Bocher, Prass, das gefällt mir in dieser Kombination nicht. Jonas, du hast ja sogar gesagt, am Wochenende war es, glaube ich, du erkennst sowas Ähnliches wie ein Trainerversagen. Oder du hast, glaube ich, gesagt, Christian Ilzer hat sich da ein bisschen vercoacht. Willst du darauf vielleicht nochmal kurz eingehen?
Ja, also meiner Meinung nach ist das Mainz-Spiel eins der wenigen Spiele in diesem Jahr, wo ich ganz klar sagen muss, dass ich gewisse Entscheidungen nicht nachvollziehen konnte, gerade auch im Spielverlauf. Ich weiß, wir wissen nicht alle Internas. Es war Länderspielpause, viele unserer Jungs waren bei den Nationalmannschaften. So wurde ja beispielsweise auch erklärt, dass Kramaric nicht von Anfang an gespielt hat, ne? Weil du hast ja irgendwie gemeint, der war lange in der USA mit Kroatien und kam dann erst irgendwie sehr, sehr spät
zurück. Ich glaube, das wurde nicht öffentlich gemacht, aber das wäre zumindest naheliegend, ne? Glaube ich, auch mutmaßlich Jetlag und so.
Gehen wir mal davon aus, Kramaric hat sich Jetlag-mäßig nicht wohlgefühlt, bla bla bla, von mir aus. Klammern wir das Ganze mal aus. Aber alleine im Spielverlauf. Ich finde diese Idee, Aslani dann auf die 10 zu stellen, jetzt gar nicht mal so verkehrt.
Ist okay,
Weil Aslani halt wirklich spielerisch das ähnlich machen kann wie ein Kramaric. Der hat die Ruhe am Ball, der hat die Übersicht, der kann mal einen aussteigen lassen. Hat er wirklich gut gemacht. Jetzt musst du aber im Spielverlauf erkennen, dass die einzigen beiden Spieler auf dem Platz, die irgendwie Power an das Spiel abgeben, Wladimir Zufall und Fisnik Aslani sind. Und zwar nicht nur wegen seinem Tor. Jede einzelne gute Offensivaktion ging entweder über Zufall, über einen Schleudereinwurf von Zufall, auch das kann nur Zufall, oder über irgendwas von Aslani, wo Aslani einen guten Pass spielt. So, das war ab dem Zeitpunkt, wo die beiden ausgewechselt wurden, komplett raus. Die beiden wurden zusammen in der 61. Minute ausgewechselt. David, da sage ich, das hat das Trainerteam schon vorher festgelegt. Zufall war mit Tschechien unterwegs, Aslani war mit dem Kosovo unterwegs. Das heißt, es wurde vorher schon ausgemacht, in der 60. Wechseln wir beide aus, Belastungssteuerung. So, Zufall ist der laufstärkste Spieler der gesamten Liga. Ich glaube nicht, dass Zufall zusammengebrochen wäre, wenn er noch eine halbe Stunde hätte spielen müssen. Aslani hat sich sogar sichtbar geärgert, als er ausgewechselt wurde. Das heißt, auch Aslani ist nicht auf dem Zahnfleisch gegangen. Jetzt haben wir die Situation, dass die zwei mit Abstand stärksten Spieler auf dem Platz zeitgleich ausgewechselt wurden. Das kann ich nicht verstehen. Es ist doch scheißegal, ob ich vorher mit meinem Trainerteam gesagt habe, ja, wir gucken mal, ob Zufall und Aslani, wie lang die Füße sie tragen. Ne? Kann ich alles verstehen, aber wenn du dann merkst, dann frag doch kurz die Jungs. Fisnik, wie sieht's aus? Kannst du noch? Ja, alles klar, Trainer. Bei mir läuft's gut. Zack, bumm. Wechsle ich nicht Aslani aus, wechsle ich Prass aus. Zack, Problem gelöst. Oder ich wechsle Touré aus. Weil auch Touré...
Ja, Jonas, genau. Guck mal, so wie das Spiel lief, Touré auf dem Feld zu lassen, macht gar keinen Sinn. Mainz war doch bei dem 1-1 völlig entspannt. Die wollten doch gar nicht so richtig viel. Ne? Und dann ein Touré bei so einer tiefstehenden Mannschaft auf dem Feld zu lassen, verstehe ich gar nicht. Der hat 90 durchgespielt.
Ja, Und Touré hatte absolut Scheiße am Fuß, muss man auch einfach mal sagen. Ich weiß, ich habe in den letzten Wochen Touré auch immer verteidigt, weil mir manchmal dieses Touré-Bashing in Social Media zu heftig war. Er ist immer noch unser Top-Vorlagengeber. Aber in diesem Spielverlauf musst du ganz klar sehen, dass ein Touré absolut nutzlos war. Aufgrund sich selbst, weil er einfach nicht ins Spiel kam und weil eben das Spiel keine Räume für ihn geschaffen hat. Und das musst du sehen. Und dann lässt du einen Touré da bis zur 96. oder wie lang die Nachspielzeit war, 94. lässt du ihn durchspielen. Touré ist alles, aber kein Spieler, der in der 93. noch das Spiel entscheidet. Dieser Junge, und das ist, ich sag's mit allem Respekt, weil er ist 19 und kann sich noch entwickeln, hat massive Probleme, in Drucksituationen sich richtig zu entscheiden. Jetzt sage ich dir mal was. Der größte Qualitätsunterschied zwischen einem Touré und einem Prass, also Touré und Prass zusammen, und jetzt nehmen wir mal ein Aslani, ein Lemperle und ein Kramaric. Man denkt jetzt, ja, Touré und Prass sind von denen die schnellsten. Und bestimmt auch, ja, im 1 gegen 1 vielleicht auch die besten. Aber der größte Qualitätsunterschied liegt in den Momenten, wo du dich entscheiden musst. Touré und Prass, wir machen mal das Bild. Ein Innenverteidiger, Flanke Zufall, ein Innenverteidiger köpft den Ball unsauber weg und der Ball landet direkt vor Prass, Tourés, Aslanis oder Kramarics Fuß. Und der Weg ist so ein bisschen zum Tor blockiert, weil der Torwart da steht und die Innenverteidiger stehen mit auf der Linie. Touré und Prass knallen beide hektisch, direkt, und wenn es mit Spitzkick ist, den Ball in die Wolken. Und mit einer Menge Glück geht er vielleicht rein, weil die nämlich komplett hektisch sind in solchen Situationen, vor allem in Touré. Ein Aslani spielt manchmal den Ball auf Touré nach außen und der schließt komplett überhastet ab. Ein Aslani und ein Kramaric haben die Qualität zu sehen, ich nehme den Ball an, ich täusche einen Schuss an, ich ziehe vorbei und schiebe den Ball dann ins freie Eck. Das wirst du von einem Touré und von einem Prass in dieser Saison niemals sehen. Und das ist einer der größten Qualitätsunterschiede. Und deswegen wird so ein Touré auch niemals ein Spiel in der 90. Minute entscheiden. Da macht es davor noch ein Mörstedt und ein Bebou. Weil die einfach, was diese Qualität angeht, Ruhe bewahren, die richtige Entscheidung treffen, sind die einfach absolut noch nicht fertig entwickelt.
Ja, und da, ich denke, wir sind da auch meistens relativ fair, weil so zu so einem Prass würde ich zum Beispiel sagen jetzt, ne, weil du es ansprichst, der hat absolut kein gutes Spiel gemacht. Aber zum Beispiel diese große Torchance, die er da vergibt, ist total logisch, dass er die vergibt. Also das ist absolut nicht seine Stärke, ne? Er war da einigermaßen frei vom Tor, aber zwei Spieler stehen mehr oder weniger in seinem Weg. Er ist überfordert, das passt nicht zu seinem Spielerprofil. Das mache ich ihm
nicht zum Vorwurf. Das meine ich aber, David. Du merkst bei Touré und bei Prass in Situationen, dass sie kurzzeitig überfordert sind.
Ja.
Und auch wenn ich bei Kramaric auch schon oft gesagt habe, bei Kramaric sind mir diese Finten und Schuss hier und angetäuscht da, ist mir manchmal ein Tick zu viel. Aber bei Kramaric merkst du in jeder Situation die Eier. Und Prass ist so überfordert mit seiner Ballannahme, dass er sogar den Torwart in die andere Richtung, also weg vom Tor, nochmal austribbelt. Er war quasi an Batz schon vorbei, könnte theoretisch versuchen, aufs Tor zu schießen, wenn er den Ball sauber annimmt,
muss er,
schafft es aber nicht, ist komplett überfordert und dribbelt Batz in die verkehrte Richtung aus. Und die Situation ist tot. Ne? Das ist sowas, es ist einfach, die zwei sind einfach überfordert manchmal in gewissen Spielsituationen. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil nicht überfordert zu sein in solchen Situationen ist eine enorme Qualität. Und nicht jeder Spieler hat eben die gleichen Qualitäten in einem Kader.
Ja, also, ne, und es ist überhaupt kein generelles Bashing, überhaupt nicht. Prass hat sich über Wochen, gerade so, glaube ich, im Februar war es, das verdient, dass er mehr Spielzeit bekommen hat. Touré hatte vor allem eine super Vorrunde, aber wir wissen, glaube ich, zum Beispiel bei einem Touré, es kommt total auf den Gegner an, bei einem Prass bis zu einem gewissen Grad auch. Ich glaube, der würde auch noch sehr profitieren, wenn er etwas mehr Selbstvertrauen hätte. Ne? Dem tut es bestimmt auch nicht so gut, eigentlich nie zu starten oder selten zu starten. Im Moment eben ja wegen Abdullahu. Aber ich glaube, man kann schon in Ansätzen Antworten dafür finden, dass das so ausging, wie es ausging. Man muss trotzdem aber nochmal sagen und den Finger ein bisschen in die Wunde legen oder sogar reinschieben. Du darfst das Spiel eigentlich nicht verlieren, wenn sozusagen einer der entscheidendsten Spieler in Philipp Tietz ist. Und wir wissen, was der in den letzten Jahren so gemacht, geleistet hat. Und das war, es tut mir leid, höchst mittelmäßig. Höchst mittelmäßig. Und wenn im Tor jemand steht wie Daniel Batz, der, wie ich finde, in einigen Situationen gezeigt hat, dass er quasi keine Bundesliga-Erfahrung hat. Der hat 115 Spiele in der dritten Liga, 166 Regionalligaspiele und ich glaube 20 Bundesligaspiele und ist 35 Jahre alt. Und das hat man, fand ich, gesehen. Wir konnten es null ausnutzen, weil wir eigentlich nur eine klare Torchance hatten. Und das war nicht mal das Tor von Aslani. Aslanis Tor zählt nicht als klare Torchance.
Ja, das war ein Zufallsprodukt. War schön gemacht, war ein guter Schuss, keine Frage. Aber so richtige Großchancen haben wir uns ja gar nicht rausgespielt. Also die zweitgrößte Chance war dann wahrscheinlich die Einwurfflanke von Zufall, die Lemperle nach hinten köpft.
Ja.
Und wo jeder Torwart außer Batz in der Liga den Ball wahrscheinlich sogar festhält. Also gar nicht gegen Batz, aber Batz ist einfach ein dritte Liga, Regionalliga-Torwart, der seine ganze Karriere nahezu bei Saarbrücken verbracht hat. Und der jetzt quasi einfach nur für Zentner das Ding übernimmt. Also das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle. Dann, darüber haben wir noch gar nicht geredet, David. Mhm. Eigentlich ist für Mainz 05, dass Amiri ausfällt,
eine Katastrophe.
Das ist für uns, wie als würde Kramaric und Abdullahu gleichzeitig ausfallen.
Ja.
Ne? Der ist Achter, schießt alle Standards, hat 10 Tore geschossen, ist mit Abstand der Topscorer bei Mainz 05 und der fällt einfach aus. Ne? Also wir brauchen uns, jetzt muss ich uns mal selber nochmal kritisieren, wir brauchen uns ehrlich gesagt über Abdullahu gar nicht beschweren, wenn Mainz 05 ohne Amiri spielt. Das ist viel schlimmer, ja, für Mainz
05. Und ohne den Stammtorwart. Ne? Also Mainz hat deutlich größere Personalprobleme gehabt als wir in Summe. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich kann es gar nicht genau festmachen, warum wir dann am Ende auch keinen Schwung mehr aufs Tor hinbekommen haben. Aber für mich war einfach nur so ein entscheidender Knackpunkt, wo ich so dachte, boah, jetzt nehmen wir Zufall und Aslani gleichzeitig raus und ab dann ging es einfach bergab. Und keine Ahnung, ob Zufall und Aslani am Ende noch irgendwas gerissen hätten. Keine Ahnung. Mir geht es da einfach nur so ein bisschen und das ist das Einzige, was ich jetzt kritisiere, dass ich sage, es wirkt, wie ich schon gerade gesagt habe, es wirkte auf mich so, als wären das zwei geplante Wechsel gewesen und du kannst doch als Fußballtrainer, wenn du ein Fußballspiel live anguckst, dann musst du doch darauf reagieren, wie das Spiel passiert. Führen wir 2-0 gegen Mainz, dann hol Aslani und Zufall raus, ist mir doch scheißegal. Aber ab dem Zeitpunkt spielst du dann mit einem Prömel als Rechtsverteidiger. Du hast teilweise dann im Aufbauspiel, weil Prömel halt einfach kein Rechtsverteidiger ist oder kein Schienenspieler, hast du teilweise auf der rechten Seite gar keinen Spieler mehr, weil Prömel trotzdem als Rechtsverteidiger ins Zentrum spielt. Ja. Es gibt eine bezeichnende Szene mitten im Spiel, da hat Kramaric ungefähr im Mittelfeld den Ball und beschwert sich, während er den Ball festmacht, gestikuliert er wild und sagt seinen Mitspielern, mehr Breite, mehr Breite. Weil keine Sau auf den Flügeln ist. Zufall ist nicht mehr da. Bernardo macht auch keine Flügel.
Ja, ich erinnere mich, stimmt.
Ja, 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 Touré ist natürlich eigentlich schon ein Flügelspieler, aber war jetzt dann gezwungen, quasi Stoßstürmer zu spielen. Es war einfach eine bezeichnende Situation, dass du gemerkt hast, wir haben einfach keine Mannschaft mehr auf dem Platz, die in dieser Situation in der Lage war, Mainz, was extrem tief stand, dann irgendwie noch in Gefahr zu bringen. Und so war es einfach ein easy win dann für Urs Fischer, das da ganz über die Zeit zu bringen.
So, genau. Guter Punkt, gut gemacht. Und jetzt trotz allem, trotz dieser letzten 5 Spiele, trotz der Tatsache, dass wir im Form-Ranking, glaube ich, auf einem Relegationsplatz stehen, finde ich es inakzeptabel, was ich teilweise auf Social Media lese, Jonas. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich werde den Namen nicht erwähnen, aber einer der reichweitenstärksten Kanäle über unsere TSG auf Social Media kommentiert einfach Folgendes. Ne? Also die sind in ähnliche Größenordnung wie wir. Keine tolle Saison mehr. Ihr habt alles zerstört, was ihr aufgebaut habt. Das, was ihr mal gespielt habt, lasst ihr vermissen. Offensiv alles tot. Depression von letzter Saison setzt sich fort. Ich finde das komplett inakzeptabel. Und jetzt nicht gegen diese Person selbst, die das schreibt. Ich kenne die Person nicht, sondern das steht stellvertretend für mehrere Kommentare, die ich gelesen habe.
Hat der Kommentar auch bestimmt auch einige Likes, ne?
Ja, aber es gab auch einen heftigen Shitstorm. Viele Likes, aber auch viel Gegenrede. Und sorry, ja. Ich übertreibe ein bisschen. Dieser Kommentar zeigt, was falsch läuft in der Welt. Erst wird man kurz hochgejazzt und dann wird vergessen, was 20 Spieltage lang super lief. So funktioniert das nicht. Wir schauen uns mal an, was für finanzielle Möglichkeiten wir haben, wo wir letzte Saison standen. Was für ein Standing Ilta letzte Saison hatte, dass er schon als Kasper abgetan wurde da mit seiner Dildo-Ansprache und so weiter und so fort. Und schauen uns an, wo wir jetzt stehen. Und ich rede nicht von vor 4 Wochen, sondern heute. Platz 5. Ne, mit, wo steht's? 50 Punkten aus 28 Spielen. So funktioniert das nicht. Man kann die Mannschaft kritisieren, aber einfach dann zu ignorieren, was 20 Spieltage lang funktioniert hat, finde ich, Entschuldigung, Wahnsinn.
Ja, du hast vollkommen recht. Und das ist uns ja auch immer ganz wichtig. Auch wenn wir jetzt gerade 20 Minuten lang mehr oder weniger uns über das Spiel gegen Mainz aufgeregt haben, was auch sein darf, haben wir gerade in keinem einzigen Wort gesagt, dass unsere Saison deswegen scheiße ist, dass irgendein Spieler verkauft werden sollte, weil das ist einfach zu viel. Ne? Ich bin absolut deprimiert über die letzten 6 Wochen, weil ich einfach sage, wenn ich auf die Tabelle gucke, dann haben wir uns in den Rausch gespielt und es ist sehr, sehr schade, dass wir das nicht fortführen können. Warum auch immer, die Gründe versuchen wir hier zu beleuchten. Aber jedes Mal, wenn ich auf die Tabelle gucke, denke ich mir, Alter, 11 Punkte Abstand auf Frankfurt. Selbst wenn wir die letzten 6 Spiele nicht mehr antreten, wird es für Frankfurt verdammt schwer, uns noch zu holen. Ne? Und dann merke ich sehr schnell, sehr, sehr wahrscheinlich geht es für uns in die Europa League, nachdem wir letztes Jahr fast abgestiegen wären. Und zack, bumm, bin ich wieder sehr, sehr besänftigt. Und sage, es ist trotzdem eine tolle Saison, auch wenn ich mich auf der anderen Seite darüber ärgern darf, dass wir an gewissen Dingen Fehler machen, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber es geht einfach darum, dass man in seiner Kritik immer sachlich bleibt und was über allem steht ist. Am Ende vom Tag, egal was passiert, sind wir alle TSG-Fans. Das heißt, diese Kommentare von, oh, das nächste Spiel gucke ich nicht mehr oder scheiße, ich gehe nicht mehr ins Stadion oder ich bin kein Fan mehr, weißt du, die kannst du dir komplett in den Arsch schieben.
Ich habe auch gelesen und ich glaube, das ist sogar ein einigermaßen treuer Hörer von uns, ich nenne den Namen nicht, aber wirklich so Kommentare letzte Woche, wie wollen wir mit dieser Mannschaft noch ein einziges Spiel gewinnen? Wie kommt man darauf? Es tut mir wirklich leid. Wir sind jetzt gerade an dem Punkt, Jonas, wenn wir uns die letzten 5 Spiele angucken, dann spielen wir so wie letzte Saison. Das ist natürlich deprimierend. Aber wir haben ja trotzdem 50 Punkte, ne? Und wir haben jetzt ja immerhin das Unentschieden gegen Wolfsburg geholt. Also, und jetzt machen wir es nochmal ein bisschen extremer. Ich sage, Jonas, wenn wir ein Spiel gewinnen, und dann vielleicht noch ein Remis, brauchen wir aber gar nicht. Spielen wir europäisch. Wir brauchen einen Sieg.
Fertig. Ja, wenn es hochkommt.
Wegen dieses enormen Puffers auf Frankfurt. Wenn wir gegen Augsburg gewinnen, sind wir safe. Wenn wir gegen Bremen gewinnen, sind wir safe. Und natürlich ist es schade, dass es so scheint, dass wir die Champions League verspielt haben. Aber ich glaube, wir haben jetzt wochenlang auch schon im Februar darüber geredet, dass man schon das Gefühl hat, dass wir überperformen. Das haben uns ja die ganzen Statistiken auch gezeigt. Wir sind nach wie vor, trotz diesen schwierigen Wochen, in einem Bereich, dass wir deutlich mehr Tore haben als Expected Goals. Nach wie vor, obwohl es die letzten Wochen nicht lief. Und natürlich kann es passieren, dass wir hier in 3-4 Wochen auch nochmal in eine sehr viel deprimierendere Richtung abdriften. Aber Stand heute, Stand 7. April, gibt es keinen Anlass, jetzt so zu tun, als wäre das eine Anknüpfung an die letzte Saison. Der Kader ist viel besser, die Mannschaft funktioniert grundsätzlich und wir brauchen, also die Mannschaft, es wäre komplett unfair der Mannschaft gegenüber, diese Stimmung zu vermitteln, diese Stimmung zu haben, wenn wir nur in Anführungszeichen Europa League spielen.
Ja. Schauen wir auf die Tabelle und sagen wir noch, Leverkusen wird uns überholen, was ich tatsächlich für nicht unwahrscheinlich halte. Jetzt ordnen wir das mal ein, dass Leverkusen am Ende vor uns steht in der Tabelle. Wer ist denn da bitte überrascht? Leverkusen war vor ein paar Jahren deutscher Meister. Leverkusens Kader ist fast doppelt so viel wert. Und das merkst du ja auch. Leverkusen liegt gegen Wolfsburg 3-1 zurück. Und auf einmal haben die halt eine ganz andere Spielerqualität und drehen das Ding halt 6-3 und wir dümpeln halt da mit einem Unentschieden gegen Wolfsburg rum. Aber wer ist denn da bitte überrascht? Also ich gucke hier gerade nur bei Transfermarkt den Leverkusener Kader an Und da sind kaum Spieler dabei, die marktwerttechnisch nicht zweistellig sind. 25 Millionen, 40 Millionen, 30 Millionen. Die haben teilweise Bankspieler, die kosten 25 Millionen. Ne? Also wer ist denn da bitte überrascht? Ich finde, die Tabelle ordnet sich gerade wieder ein, die normalisiert sich gerade wieder so ein bisschen. Und ja, es ist sehr schade, dass wir am Ende in dieser Saison nicht wie damals unter Nagelsmann ein Wunder schaffen. Aber ganz ehrlich, wenn ich am Ende Sechster bin, dann ist das eine top, top, top Saison. Und drehen wir das Ganze mal um. Sagen wir mal, wir haben die ersten 10 Spiele in der Saison die Krise, sind auf Platz 15 und dann spielen wir uns in den Rausch und kommen am Ende noch auf Platz 6. Alter, dann werden die Spieler als Heilige gepreist. Dabei hast du genau die gleichen Punkte geholt. Und nur weil wir jetzt hinten raus ein bisschen einbrechen, ist es dann am Ende die schlechteste Saison und wir können froh sein, wenn wir nicht mehr absteigen.
Genau,
also immer dieses Draufhauen ist einfach wahnsinnig nervig.
Ich glaube, wir wollen einfach aus der heutigen Perspektive mal versuchen, neutral drauf zu gucken. Neutral in dem Sinne, dass wir fair sind gegenüber der Mannschaft, fair gegenüber den Bedingungen. Und jetzt erinnern wir uns mal kurz, Jonas, an unsere Traumsaison 2017, 2018. Ne? Wir denken an dieses tolle 3-1 mit den Toren von Pavel und Adam Scholloy, das uns an die Champions League gebracht hat. Wie viele Punkte hatten wir am Ende dieser Saison? 55.
Ja.
5 mehr als jetzt. Es ist absolut möglich, dass wir ebenfalls diese 5 Punkte noch holen. Wir spielen noch gegen Augsburg, gegen Bremen, gegen den HSV. Also über 50 Punkte zu kommen mit der TSG Hoffenheim ist eine gute Leistung. Vielleicht keine sehr gute mehr, aber eine gute Leistung.
Genau. Und was auch einfach ein menschliches Phänomen ist, der Mensch neigt dazu, Dinge, die weit in der Vergangenheit liegen, erstens mal zu verharmlosen, wenn es schlimme Situationen waren, und zweitens mal zu romantisieren. Das heißt, wir hatten bestimmt auch in der Nagelsmann-Saison, wo wir in die Champions League gekommen sind, mittendrin mal Spiele, wo es nicht gut lief. Natürlich. Und wo dann einige geschrieben haben, jetzt versauen wir uns alles, was eine Scheiße. Aber daran denken wir überhaupt nicht mehr. Das Einzige, an was wir denken, ist Nagelsmann, der Messias, der hat uns in die Champions League gebracht. Und wer weiß, vielleicht reden wir irgendwann in 3-4 Jahren über diese Saison jetzt genauso, weil das quasi die Wende war. Chris Ilzer hat aus einer vermeintlichen Abstiegsmannschaft eine Europamannschaft gemacht. Und das hat er einfach. Da können wir einfach nicht drum herum reden.
Ja, und deswegen bleibt trotzdem wahr, was wir die ersten 15 Minuten gesagt haben. Diese Probleme sind da, aber wenn man auf die ganze Saison blickt, muss man, glaube ich, differenziert bleiben und die 20 guten Spieltage bewerten, aber jetzt auch die 5, 6, die sehr, sehr, sagen wir mal, ungünstig verliefen.
Ja. Gut, David, ich würde sagen, wir haken dieses Thema jetzt ab. Wir springen vielleicht noch ein bisschen zu einem anderen Thema und ich frage dich mal, David, ab welcher Ablösesumme wärst du denn zufrieden, wenn Fisnik Aslani uns im Sommer verlässt?
Sehr gute Frage. Also ich gehe tatsächlich relativ fest davon aus, dass er uns verlassen wird. Und dass das auch schon mehr oder weniger eingepreist ist, dass Schicker das auf dem Schirm hat. Naja, also natürlich erstmal ganz klar, unter 30 geht gar nichts, aber ich kann mir sogar noch was deutlich Höheres vorstellen. 35, jetzt ist die Frage, wie war nochmal seine Ausstiegsklausel?
Er hat doch das einen. Ist interessant, ja. Ja, logischerweise, er hat mittlerweile einen Marktwert von 30 Millionen, das heißt, man tendiert dazu, dass man denkt, boah, da kann doch mal ein Premier League Team auch mal 45 zahlen, leider nicht. Dadurch, dass Aslani jetzt quasi erst wie ein Phönix aus der Asche rauskam, hat er natürlich eine Ausstiegsklausel. Und die Ausstiegsklausel ist so, wenn die Medien die richtig wissen, dass wenn ein Champions League Team Aslani möchte, muss es 30 Millionen zahlen. Mhm. Und wenn ein Team, sagen wir jetzt mal Gladbach, möchte Aslani, dann ist es 25 Millionen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Dortmund, Bayern, Barcelona zahlen 30 Millionen und er gehört ihnen.
Ja, stimmt.
Wärst du damit zufrieden?
Ja, wahrscheinlich schon, wenn man sich überlegt, wie viel Ertrag so ein Aslani dann letztlich bringt. Ne? Der hat ja uns keine Ablöse gekostet beispielsweise. Ist natürlich trotzdem bitter und ein herber Verlust, aber dass diese Klausel damals so verhandelt wurde, war absolut richtig. Ja. Das muss man ja auch immer sehen, ne? Wenn jetzt jemand sagt, ach, da hätte man doch mehr für haben können, ja, mag sein. Aber seid doch fair, mit Schicker oder mit wem auch immer, und betrachtet den Zeitpunkt, an dem dieser Vertrag geschlossen und unterschrieben wurde. Und auch wenn der noch bis 2029 läuft, angeblich, wurde der unterschrieben, als noch überhaupt nicht klar war, ob Aslani Bundesliga-Niveau hat.
Ja. Aslani ist ja, hat ja bei Elversberg noch einen Marktwert von irgendwie 1-2 Millionen gehabt. Also, und nach seiner Elversberg-Saison ging es ja auch darum, dass wir uns gut stellen wollten, dass er dann bei uns bleibt und vielleicht nicht direkt wechselt. Und deswegen musst du so einem Spieler dann einfach eine Ausstiegsklausel geben.
Genau, Jonas.
Ansonsten unterschreiben die heutzutage keine Verträge mehr.
Beim SV Elversberg hat Aslani seinen Marktwert gesteigert von 1,2 auf 8 Millionen. Und bei dem Marktwert von ungefähr 8 Millionen wurde dann auch der Vertrag unterschrieben.
Ja, und das ist doch dann vollkommen okay. Also ich bin d'accord damit, mit 30 Millionen. Würde mir wahrscheinlich dann doch eher wünschen, dass er vielleicht ins Ausland geht und dass er nicht nächstes Jahr irgendwie bei Dortmund spielt und uns da die Hütten reinhaut. Aber ansonsten ist mir das eigentlich relativ egal. Und so wie du es auch gesagt hast, ich rechne fest damit. Und deswegen könnt ihr euch alle auch schon mal darauf gefasst machen, Aslani wird nächstes Jahr nicht mehr bei uns sein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja. Ich hoffe, dass Schicker es hinbekommt und sich darauf konzentriert, dass man Lemperle halten kann. Ich halte ihn für relativ elementar im Sturm. Wenn beide wegfallen würden, wäre das ein krasser Umbruch aus meiner Sicht. Aber müssen wir natürlich jetzt abwarten.
Dennoch ist klar, und da auch gleich schon mal unser Vorblick auf das Transferkarussell Anfang nächster Saison, mit einem Lemperle als Startstürmer gewinnst du auch keinen Blumentopf. Lemperle ist eine super Ergänzung zu einem weiteren Stürmer, aber mit Lemperle in die Saison zu gehen, als Aslani-Ersatz, das wird nicht funktionieren. Du brauchst auf jeden Fall noch jemanden.
Ja, wahrscheinlich ja, absolut.
Ja. Oder du machst halt mit Mörstedt das gleiche wie mit Aslani, aber da fehlt auch noch ein bisschen was.
Das stimmt. Gut, Jonas, am Freitag geht es ja schon wieder weiter gegen den FC Augsburg. Ich will da jetzt gar nicht viele Worte verlieren. Wir haben eine sehr volle Woche vor uns. Allerdings muss man vielleicht kurz sagen, dass das ein Spiel unter ganz anderen Vorzeichen ist. Auch wenn die beiden Teams in der Tabelle sehr, sehr nah beieinander liegen, Augsburg 32 Punkte, Mainz jetzt 33 Punkte, ist die Situation völlig anders. Augsburg ist so halbwegs schon gerettet. Durch den Trainerwechsel, ne, da gab es auch wichtige Siege gegen Köln, gegen Wolfsburg und so weiter. Aber in den letzten Spielen, gerade gegen bessere Teams, ging gar nichts mehr zusammen. Und das ist natürlich sehr wichtig für uns. Also dieser Trainereffekt oder wie auch immer wir es nennen wollen, ist verpufft. Auch wenn es spielerisch teilweise okay war, gab es eben Niederlagen gegen Leipzig, gegen Dortmund, gegen Stuttgart und ein Remis gegen den HSV, der allerdings auch noch in Unterzahl war. Und damit muss man unsere Mannschaft schon so ein bisschen in die Pflicht nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter darüber reden, über das Augsburg-Spiel. Wir sind da auch wieder klarer Favorit. Dass das nichts heißt, haben wir in den letzten Wochen gesehen. Aber mit Abdullahu-Rückkehr hoffe ich da einfach darauf, dass wir da mal wieder, und wenn es auch ein dreckiger Sieg ist, dass wir da auf jeden Fall wieder einen Sieg holen. Und zum Abschluss die gute Nachricht ist ja, David. Philipp Tietz ist ja von Augsburg nach Mainz gewechselt. Das heißt, Philipp Tietz kann uns am Freitag nicht schon wieder zwei einschenken.
Absolut, um Gottes Willen. Das hätte ich vor dem Spiel auch niemals gedacht, dass wir das Spiel gegen Philipp Tietz verlieren, mehr oder weniger.
Ich glaube, der hat jetzt 3 Saisontore. Das heißt, der hat gegen uns mehr Saisontore geschossen als in der gesamten Saison. Hip, hip, hurra.
Genau, aber gegen Augsburg werden die Karten völlig neu gemischt. Wir schauen uns das natürlich gespannt an am Freitagabend und sind auch sehr gespannt, was ihr so sagt, gerade eben über dieses etwas emotionalere Thema. Na, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, wie negativ einige TSG-Fans jetzt gerade werden. Und ich hoffe, dass wir es gemeinsam schaffen, da, wie soll ich sagen, stabil zu bleiben, die Mannschaft weiter zu unterstützen. Ich hoffe auch, dass einige nach Augsburg fahren, ist ja nicht so weit weg, und uns da vielleicht zum Auswärtssieg schreien.
So sieht's aus. David, vielen Dank, war mir eine Ehre. Wir hören uns wieder. Und jetzt wünsche ich euch erstmal allen eine schöne Zeit und viel Spaß beim Fußballgucken am Freitag. Ciao, ciao, macht's gut.
Ciao.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.